Das Abenteuer Verhandeln. Ein Podcast über Verhandlungstricks und wie man ihnen begegnet.
Hallo und herzlich willkommen zur 9. Folge von unserem Podcast Das Abenteuer Verhandeln. Mit dabei ist wieder Petra Schächtele, unsere Expertin zum Thema überzeugendes Verhandeln und Argumentieren. Hallo Petra.
Hallo Jens.
Wir haben in den letzten 8 Folgen viele Verhandlungstricks kennengelernt. Wir wissen jetzt auch, wie man diese Tricks erkennt und welche Gegenstrategien es gibt. Petra, nach diesen 8 Folgen möchte ich dich doch mal gerne fragen, hast du vielleicht noch so einen Tipp, was ist das Allerwichtigste in einer Verhandlung?
Das Allerwichtigste in einem Satz zusammengefasst ist, sich im Vorfeld zu überlegen, was genau ist mein Ziel? Was ist mein Minimum, was ist mein Maximum und wo steige ich aus? Und der zweite Satz, am Anfang im Konjunktiv zu formulieren. Ich habe das zwar schon ein paar Mal gesagt, aber das kann man nicht oft genug sagen. Im Konjunktiv kann ich die Verhandlungsmasse vergrößern und wenn ich meinen Ausstieg weiß, dann kann ich mir auch einen genauen Plan machen. Also das Ziel lege ich mir vorher fest und den Konjunktiv benutze ich in der Verhandlung. Und da sage ich zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, oder wenn wir uns auf das und das einigen könnten, wie sähe das dann aus? Also nicht mein Vorschlag ist, sondern immer ein bisschen weicher formulieren am Anfang, dann ist es sehr viel einfacher für den anderen auch, ohne Gesichtsverlust darauf einzusteigen.
Gut, in den letzten Folgen ging es ja um Verhandlungstricks, wie man sie erkennt und welche Gegenstrategien es gibt. In den kommenden Folgen wollen wir uns jetzt mit Entscheidungsfallen beschäftigen. Petra, Entscheidungsfallen, was genau ist das und was hat das eigentlich mit dem Thema Verhandeln zu tun?
Also unser Gehirn arbeitet gerne energiesparend und deshalb wird es bei bestimmten Auslösern auf fest vorgegebene Muster zurückgreifen und die nennen wir hier auch gerne Entscheidungsfallen. Also das sind so Sachen, die schon immer so gemacht wurden oder dass wir zum Beispiel Zahlen gerne auch als Vergleichsraster nehmen. Wenn wir schon eine bestimmte Zahl im Kopf haben, dann vergleichen wir mit der, wenn wir in die Verhandlung gehen. Und eine dieser Entscheidungsfallen, in die wir gerne reintapsen, ist zum Beispiel, dass präsente Informationen immer eine höhere Wertigkeit haben.
Präsente Informationen, was konkret bedeutet das?
Also Dinge, die wir zum ersten Mal hören, die glauben wir. Und dieses Wissen nehmen wir dann als Referenzwert. Und alles, was wir weiter einschätzen, das machen wir dann davon abhängig. Problem, was ich hier sehe, ist, wenn bei einer Geschäftsplanung zum Beispiel Trends einfach weitergeschrieben werden oder bei der Personalbeurteilung Kollegen nach ihrem ersten Eindruck beurteilt werden und das Fazit von der Präsentation dann die gesamte Diskussion prägt, die im Nachhinein kommt. Und alles, was so nicht präsent ist, das wird dann übergangen. Und wir nennen das auch ganz gerne Ankereffekt. Das heißt, dieser Ankereffekt kann dann auch gezielt im Prozess der Entscheidungsfindung wieder genutzt werden. Also indem wir bestimmte Informationen ins Blickfeld rücken und die wieder präsent gemacht werden dadurch.
Klingt jetzt alles sehr theoretisch. Hast du vielleicht ein Beispiel aus der Praxis?
Ja, also wenn ein Preis genannt wird, dann orientiert sich die andere Seite für die weitere Verhandlung immer erstmal an diesem Preis. Und wenn wir die Werbung angucken, also wir haben ja jetzt Sommer, ich habe da letztens so große Werbeflächen gesehen für Badeanzüge. Eine Firma wirbt mit 12 Euro und die andere Firma wirbt mit 12,99 Euro. Jetzt brauche ich tatsächlich einen Badeanzug, gehe in den Laden und sehe dort ein Preisschild 230 Euro. Und dann denke ich doch als allererstes mal, weil ich als Referenzpreis diese 12,99 Euro im Kopf habe, die haben ja wohl einen Knall, 230 Euro, und werde wahrscheinlich den Laden wieder ohne irgendwas gekauft zu haben verlassen. Ein anderes Beispiel, Rotwein im ICE, da weiß ich, okay, der kostet halt fast 10 Euro, wenn ich den jetzt unbedingt haben will, aber als Referenzpreis habe ich immer das im Kopf, was ich im Supermarkt dafür bezahle.
Wie wirkt sich das jetzt auf mein Kaufverhalten aus? Heißt das, ich gehe dann wieder in den billigen Laden und kaufe mir da, wo der Badeanzug am billigsten ist?
Ja, das kommt jetzt drauf an. Also wichtig ist jetzt, ich habe jetzt erstmal zwei Referenzzahlen. Und jetzt gibt es ein paar Gegenmaßnahmen, dass ich wirklich dann eine saubere Entscheidung treffen kann. Ich muss erstmal gucken, wie ist denn überhaupt meine Perspektive? Also habe ich wirklich aus allen Blickwinkeln geguckt. Sind diese 12 Euro oder 12,99 tatsächlich ein sauberer Preis? Wenn ich jetzt nur auf den Preis gucke, dann gehe ich natürlich in den billigen Laden. Wenn ich jetzt aber aus einer anderen Perspektive rausschaue und gucke, ist der billige tatsächlich dann auch qualitativ hochwertig genug für mich? Brauche ich ihn nur für ein Jahr, dann gehe ich hin und kaufe den billigsten. Will ich aber, dass der jetzt die nächsten 10 Jahre hält, dann lohnt sich schon auch mal wieder vielleicht in ein drittes Geschäft zu gehen und einen in mittlerer Preislage zu gucken. Oder wie ist meine erste Einschätzung? Wie ist mein ökologisches Befinden dabei? Kann es sein, dass ein Badeanzug für 12 Euro, kann das überhaupt sein? Oder was verdient da derjenige, der den genäht hat noch? Oder ist der mit Kinderarbeit gemacht? Oder?
Also spielen ja ganz viele verschiedene Aspekte bei der Kaufentscheidung dann eine Rolle und wir wägen dann ab.
Ganz genau. Also wir wägen immer ab. Und dieser erste Referenzpreis, der genannt wurde, an dem gleichen wir es ab. Und danach muss ich dann erst nur gucken, ist es mir das wirklich wert? Also das ist immer eine gute Frage. Ist es mir das wert? Und womit vergleiche ich?
Oder wir machen einfach FKK-Urlaub und sparen uns das Ganze überhaupt.
Ja, ganz genau. Oder ich nehme so ab, dass mir der vom letzten Jahr wieder passt, dann brauche ich gar keinen mehr. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Also ich fasse nochmal kurz die Gegenmaßnahmen zusammen. Also wir können die Perspektive wechseln, um wieder von außen drauf zu gucken, die Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen oder unterschiedliche Szenarien entwickeln, wie wir es gerade beim Badeanzug gemacht haben. Eine eigene Einschätzung zuerst machen, bevor ich reingehe. Also ich überlege mir, bevor ich einkaufen gehe, was wäre es mir wert? Was schätze ich denn, was sind die wert? Und was auch wichtig ist, ist immer unabhängige Quellen erstmal anzugucken. Also von mehreren Personen und Institutionen Informationen einzuholen, bevor ich loslaufe. Und da bietet ja heutzutage das Internet eine riesige Quelle an Informationen.
Ein anderes Thema. Wir erkennen ja alle diesen Satz, den hört man häufig. Das war schon immer so. Wie gehen wir denn mit sowas um?
Ja, du sprichst gleich die nächste Entscheidungsfalle an. Das war schon immer so, ist eine von den beliebtesten, denn Veränderungen bedeuten ja immer Risiko. Das heißt, wenn jetzt eine Firma kommt, möchte irgendwas Neues einführen, dann sind die Angestellten da immer meistens eher erstmal dagegen, weil jede Neuerung ja auch ein Risiko bedeutet und viele Entscheidungen werden auch so getroffen, dass einfach der Status quo erhalten bleibt. Im Prinzip ist auch keine Entscheidung eine, nämlich dann entscheide ich mich ja dafür, den Status quo aufrechtzuerhalten und das Bestehende beizubehalten.
Hast du noch ein paar konkrete Beispiele zu diesem Thema?
Ja, also es gibt neue Produkte zum Beispiel, die vom Kunden abgelehnt werden, nur weil die jetzt plötzlich anders aussehen. Die Leute erkennen das nicht wieder und kaufen es dann auch nicht. Oder bei manchen Firmen wird auch ein eigenständiges Verhalten vom Mitarbeiter sanktioniert, damit die ganz schnell lernen, es ist besser, dass man alles so lässt, wie es ist und dann macht man auch keine Fehler.
Wahrscheinlich auch je niedriger man in der Hierarchie einer Firma ist, umso weniger kann man Dinge verändern. Wie kommt man dagegen an?
Also es gibt ein paar Gegenmaßnahmen. Wichtig ist erstmal, ein genaues Ziel festzulegen, sich genau zu überlegen, was will ich. Und als zweites zu prüfen, ob das der Status quo zulässt. Dann kann ich den Status quo auch als Alternative weiter anbieten. Ich kann sagen, guck mal, wir haben hier was Neues, aber zur Not könnt ihr ja immer wieder auf das Alte zurückgreifen. Lass uns das doch mal ausprobieren. Dann ist es nämlich für die Mitarbeiter einfacher, was Neues auch zu probieren. Und wichtig auch, wie beim vorherigen Beispiel, die Perspektive zu wechseln. Sich zu fragen, ob der aktuelle Zustand vielleicht als mögliche Alternative betrachtet würde, wenn er nicht schon Realität wäre. Also würden wir es auch so machen, wenn wir andere Möglichkeiten hätten? Also wenn es gar keine Rolle spielen würde, wenn es Geld keine Rolle spielen würde, würden wir es dann wirklich auch tatsächlich so machen?
Ja, mir ist da gerade auch noch ein Beispiel eingefallen, wo du sagtest, neue Produkte werden von Kunden abgelehnt. Das zum Beispiel Coca-Cola hat ja dann irgendwann diese Coke Zero auf den Markt gebracht, hat die aber nicht ersetzt, also es gab ja vorher die Light und dann gab es die Zero nochmal als Extraprodukt. Das ist eigentlich sehr geschickt, weil sonst hätten viele gesagt, schmeckt anders, trinken wir nicht.
Ja, also Cola ist ein gutes Beispiel dafür. Vor allem, das Witzige ist ja, dass die Cola Light eher von Frauen gekauft wird und die Cola Zero wird eher von Männern gekauft. Also das Zero ist wohl das Männerprodukt, das Light das Frauenprodukt und die bleiben dann auch wieder bei ihrem. Das Interessante ist tatsächlich, das ist ein gutes Beispiel, weil das Alte beibehalten wurde. Es wurde nicht ersetzt, sondern das Alte wurde beibehalten, es kam Neues dazu. Das ist ein gutes Beispiel dafür. Ja.
Entscheidungsfallen lauern überall. Gibt es eigentlich eine Erklärung dafür, dass wir immer wieder reintappen in diese bösen Entscheidungsfallen?
Ja, also wir haben halt eine selektive Wahrnehmung oder wie der Herr Simon das mal genannt hat, eine begrenzte Rationalität. Und deshalb ist es auch einfach, in diese Entscheidungsfallen reinzutappen, weil wir kennen die Sachen halt dann schon. Und darüber gibt es dann auch noch einiges in den Shownotes. Es wird einen Download geben und es wird ein schönes Video zum Angucken geben. Und da können Sie dann alle selber auch nochmal ausprobieren, wie das ist mit der selektiven Wahrnehmung und den Fallen.
Da sind wir auch schon wieder am Ende unserer 9. Folge vom Abenteuer verhandeln. Ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt. In der nächsten Folge geht es weiter mit weiteren Entscheidungsfallen, aber nicht im nächsten Monat, denn wir machen eine Sommerpause. Das heißt, im September gibt es die nächste Folge vom Abenteuer verhandeln. Ganz am Schluss haben wir noch ein paar Veranstaltungshinweise. Petra gibt nämlich Seminare. Petra, nenn doch mal so ein paar Termine. Wann hast du deine nächsten Seminare?
Ja, also direkt nach der Sommerpause gibt's nämlich Schlagfertigkeit Teil 1 in Stuttgart, 20. und 21. Und es gibt ein Seminar zum Thema Verhandeln, 24. bis 25. September, beide in Stuttgart.
Auf welcher Webseite finden wir denn da genauere Informationen?
Auf beiden Webseiten www.schlagfertigkeit.tv und www.mindspots.de.
Dann verabschieden wir uns heute von Ihnen. In 2 Monaten sind wir wieder da. Haben Sie eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Das Abenteuer Verhandeln. Ein Podcast aus der Reihe Das Abenteuer Leben mit Petra Schächtele. Redaktion Brigitte Hagedorn. Produktion Audiowiese. Weitere Informationen unter www.dasabenteuerleben.de.